Jeremia Kapitel 1, Verse 4 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremias Berufung. Wer ist eigentlich Jeremia und was ist die besondere Botschaft, die er eigentlich von Gott erhalten hat? Schaut man sich das Leben von Jeremia an, dann würde man doch eigentlich meinen, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder man sagt ja auch so gerne wie der Vater, so der Sohn. Das, was in der Familie irgendwie vorgegeben ist, das trägt sich doch auch über die nächste Generation weiter. Und Jeremia kommt aus einem Priesterhaus, aus dem Stamm Benjamin, Anathot. Jeremia ist verankert in eine lange, lange Geschichte von Auserwählung. Er ist geprägt in seinem ganzen Leben durch das, was sein Vater tut, was seine Vorfahren getan haben und was auch ihn erwartet. Natürlich hat er die Prägung bekommen, die Schule bekommen, die auch sein Vater hatte. Natürlich kannte er die Rituale, die Gesetze, die Schriften. All das, damit ist er groß geworden, geschult, erzogen, alles mitgekriegt. Sein Vater, der Priester, alles ist ihm in die Wiege gelegt, alles ist eigentlich für sein Leben ja wie so eine rote Schnur schon vorbereitet gewesen. Und jetzt merken wir, dass Gottes Wort in sein Leben hineinspricht und alles, was ihn bisher geprägt hat, alles, was ihm sozusagen entgegengebracht wurde, um ihn als Person zu fördern und zu stärken und ihm die Richtung ins Leben hineinzugeben, all das scheint jetzt eine neue Richtung zu kriegen, dadurch, dass Gott redet. Und ich habe mich gefragt, was ist mir jetzt der große Unterschied zwischen dem, was Gott jetzt hier vom Jeremia will, und dem, was eigentlich durch Familie und Umfeld in seinem Leben gegeben wurde. Gegeben war das Priesteramt. Dieses: Ich heilige mich dafür, dass vor Gott zu stehen, damit Menschen auch in die Heiligung Gottes treten können. Der Priester, der Fürsprecher vor Gott. Menschen sich selbst zu reinigen und zu heiligen, dass andere, um als derjenige dazustehen, der anderen hilft, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Und dafür wurde Jeremia vorbereitet, ein heiliges, ein reines Leben zu führen, damit andere in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Aber jetzt merken wir, dass Jeremia aus diesem Dienst, zu diesem Dienst gar nicht berufen wird. Dass das, was vorbereitet wurde durch die Familie, nicht für ihn bestimmt ist. Sondern Gott nimmt ihn heraus und sagt: Ich bestimme dich als Prophet. Ich bestimme dich in eine ganz andere Aufgabe hinein. Die Pläne Gottes, die nehmen ihn aus dem heraus, was eigentlich für ihn von vornherein bestimmt war. Und das ist so ein kleiner Schmerzpunkt. Wenn Gott reinredet in unser Leben und das nicht mehr gilt, was eigentlich selbstverständlich und gegeben und natürlich vorausgesetzt war. Wenn nicht mehr gilt, was eigentlich für mich bestimmt war im Leben. Und Gott wird ganz konkret, indem er sagt, bevor du gebildet wurdest im Mutterleib, habe ich dich erwählt. Ehe du hervorgingst, habe ich dich geheiligt. Und ich habe dich zum Propheten bestimmt für die Völker. Also da merken wir, die Hand Gottes, das Reden Gottes, das Intervenieren Gottes hat eine ganz andere Richtung als alles, was in Anathot, in Benjamin, in der Familie des Nehemia überhaupt gegeben war. Und sich auf diesen Gedanken mal einzulassen, vielleicht auch für sich selber mal zu überlegen, was ist eigentlich mir in die Wiege gelegt worden, im besten Wissen und Gewissen, Prägung, die ich mitgekriegt habe. Und was macht jetzt das Reden Gottes mit mir? Nimmt er mich da in eine andere Richtung hinein oder bestärkt er das, was hineingelegt wurde in meinem Leben? Und bei Jeremia gelten eben diese drei Worte. Jetzt ist er weiß von Gott her, ich bin erwählt. Er weiß von Gott her, ich bin geheiligt. Und er weiß von Gott her, es gibt eine Bestimmung für mein Dasein. Diese ersten zwei Begriffe, ich bin erwählt und geheiligt, diese zwei Begriffe, die drücken eigentlich seine Beziehung zu Gott aus. Also Gott hat mich gesehen. Bevor irgendjemand irgendetwas in mein Leben hineinlegen konnte, bevor irgendeine kulturelle Prägung mich ergriffen hat, hat Gott mich bereits gesehen. Und er hat, bevor irgendein Einfluss in mich hineingetragen werden konnte, er hat mich für sich geheiligt. Das ist die Basis der Gottesbeziehung. Erwählt und geheiligt. Gottes Hand liegt auf diesem werdenden Leben drauf. Und dieser dritte Begriff, der hier genannt wird, ist, ich habe dich bestimmt. Da merken wir, das ist eine andere Komponente. Da ist die Sendung drin. Was in der Beziehung stattfindet, zwischen ich habe dich auserwählt, ich habe dich geheiligt, ich habe dich gesehen, das ist daraus folgt, ich habe eine Bestimmung für dich, wo du in deinem Leben aktiv wirst. Wie diese Beziehung Ausdruck findet im Alltag, das ist die Bestimmung. Ich habe dich bestimmt, das ist der Ausdruck von dem, wie er im Alltag unterwegs sein soll. Also auf dem Jeremia ist eine ganz besondere Berufung. Und jetzt merken wir, wie Jeremia auf diese besondere Berufung reagiert. Einerseits merken wir, dass er ganz offen ist für das, was Gott sagt. Er ist ja vorbereitet, er hört hin, er hat ein offenes Herz für das, wie Gott mit ihm redet. Aber er hat einen Einwand in dieser Art, wie diese Berufung, wie diese Erwählung, wie diese Heiligung gelebt werden soll. Da hat er hat ein Problem, das in die Realität zu kriegen. Ja, wenn Gott sagt, ich habe dich bestimmt zum Propheten für die Völker, dann heißt es nicht, du bist jetzt derjenige, der in Anathot jetzt einen geistlichen Dienst macht und bei irgendwelchen frommen Leuten noch ein frommes Wort hat, sondern er hat ihn bestimmt in eine Richtung hinein, in eine Aufgabe hinein, die ihm völlig unbekannt ist, völlig fremd ist, wo er nicht weiß, was kommt da eigentlich. Er hat keine Befähigung für andere Völker. Er hat keine Befähigung. Vers 10 heißt dann, ich bringe dich zu Königen und Königreichen. Keine Begabung, keine Ahnung, wie er diese Bestimmung, die Gott in sein Leben hineingelegt hat, überhaupt irgendwie leben soll. Er weiß nicht, wie das gehen soll. Und darum ist sein erstes Argument, um das, was Gott sagt, in seine Realität reinzukriegen. Er sagt, ich tauge nicht zu reden, ich bin zu jung. Das heißt, er verkennt richtig dieses Reden Gottes in sein Leben. Er versucht, das, was Gott sagt, okay, wie kriege ich das in die Realität? Ich weiß es nicht, also ist es irgendwie nicht machbar. Dann kann ich damit nicht umgehen. Dann muss ich diese Aufgabe, die Gott mir gibt, auch ablehnen. Ich tauge nicht, ich bin zu jung. Wir merken in der Bibel, dass das immer wieder die Realität ist von denen, die in die Berufung Gottes hineingekommen. Da hat Gott den Menschen auserwählt, er hat den Menschen geheiligt. Das ist eine Bestimmung, die uns alle angeht. Und dann gibt er uns eine Aufgabe. Und sobald es in die Praxis geht, kommt die Verwirrung. Sobald es in die Umsetzung geht, will man nicht. Weil man nicht weiß, wie soll es denn gehen. Bei Mose war das genau das Gleiche. Als Gott ihm begegnet und er sich aufgefangen weiß in diesem, ich bin erwählt, ich bin geheiligt. Er wusste doch, über seinem Leben steht der Segen Gottes. Aber dann sagt Gott, geh nach Ägypten und hol mir mein Volk. Geh zum Pharao. Und er sagt Mose, ich bin noch nie beredt gewesen und auch selbst in deiner Gegenwart weiß ich gar nicht, wie ich reden soll. Sofort eine Reaktion auf, ich kann das nicht umsetzen, ich kriege das nicht hin, das passt nicht zu meiner Realität, ich habe das nie trainiert, es ist mir völlig fachfremd, ich komme nicht zurecht. Mose sagt ja noch, sende wen du willst, aber lass mich außen vor. Also, da gibt es diese Reibung, dass das, was Gott sagt, nicht zu unserem Umsetzungsmuster passt. Und wir dann in die Verneinung gehen oder in die Passivität oder in die Ablehnung. Weil eine völlige Hemmung da ist, eine völlige Hemmung. Und wir haben eine Frau im Neuen Testament, die da ganz fein antwortet, als dieses Unmögliche an sie herangetragen wird von Gott. Als dieser Engel der Maria begegnet und sagt, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn kriegen, du sollst ihn Jesus nennen. Da sagt sie nicht, ich kann nicht. Sondern sie sagt, wie soll es zugehen? Wie soll das funktionieren? Aber du weißt es, Herr. Du weißt es. Und da merken wir, da ist eine offene Türe, dass das Unmögliche Gottes, zum Beispiel an dem Beispiel von der Maria, Raum finden darf, Platz finden darf, sich setzen darf, präsent sein darf. Und das macht die Wege Gottes in ihrem Herzen stark und möglich. Die Wunder Gottes können jetzt in die Realität des eigenen Seins kommen, wenn man bereit ist, Gott im Leben wirken zu lassen. Jeremia hat diesen Mut nicht. Ja, er weiß, er ist erwählt. Er weiß, er ist geheiligt. Aber jetzt dieses, ich habe dich bestimmt hinzugehen als Prophet für die Völker und für die Königreiche. Da hat er die Blockade. Und da braucht er jetzt die Unterstützung Gottes, dass er nochmal und nochmal in sein Leben hineinredet und ihm Mut macht. Und da können wir heute Morgen andocken, weil wir brauchen auch diesen Mut, dass das, was Gott in unser Leben hineinspricht durch seinen Geist, durch sein Wort, dass das in unsere Realität ankommen darf. Und Jeremia kriegt sozusagen einen kleinen Fahrplan jetzt. Und dieser Fahrplan, den dürfen wir auch bei uns vielleicht in unsere nächsten Tage, in unseren Alltag mit hineinnehmen. Zuallererst sagt Gott zu Jeremia, geh, geh. Also, mach dich auf den Weg, sei mobil. Ja, verkriech dich jetzt nicht. Isoliere dich jetzt nicht mit dem, was ich in dein Leben hineinspreche, sondern fang einfach an, werde mal mobil. Egal mit einer Krücke oder mit dem Gehwagen oder mit was auch immer. Fang an, in eine Bewegung zu kommen. Und die Bewegung ohne Furcht. Also, Fang nicht an, ängstlich dich zu bewegen, sondern beginne in eine angstfreie Bewegung zu kommen. Da braucht man Mut. Na? Jeder weiß das, wer mal eine OP hatte und dann nicht auftreten kann zum Beispiel, bis man dann mal wieder auftritt, das braucht Mut. Aber Gott sagt, geh, fang an, lass die Angst auf der Seite. Lass die Angst auf der Seite und geh in eine Bewegung hinein. Und diese Bewegung ist vielleicht ungeplant. Diese Bewegung ist vielleicht chaotisch oder wackelig oder unstrukturiert. In irgendeiner Form vielleicht sieht diese Bewegung ganz unschön aus. Ja. Kleines Ding von mir nebenher, ich war gestern in den Bergen. Und dann habe ich, mein Meniskus hat wieder zugemacht auf dem Rückweg. Ja, toll. Ne? 500 Höhenmeter noch vor mir, der Meniskus ist zu. So. Und ich wusste, ich kann jetzt hier in dem Berg stehen bleiben. Ich hatte keine Schmerztabletten dabei. Ne? Aber ich muss in Bewegung bleiben. Ich muss in Bewegung. Also bin ich in der Hocke, bin ich den Berg runter. Und ich habe immer gesagt, hoffentlich sieht mich hier keiner. Hoffentlich sieht mich hier keiner. Ja? Es war eine hässliche Bewegung, es war mir peinlich. Aber ich bin runtergekommen und ich habe immer wieder gesagt, hab keine Angst, du kommst da runter, lass los. Und ich bin unten angekommen und ich konnte laufen wie ein junger Hirsch, sage ich jetzt mal. Ich hatte überhaupt keinen Schmerz unten auf der Ebene. Ja? Aber der Meniskus war eben im Berg zu. Und diese Bewegung, einfach in die Bewegung reinzugehen, auch wenn man denkt, Mensch, das geht jetzt nicht, da ist eine Blockade da. Oder ich habe jetzt Angst, da aufzutreten. Oder ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Egal, wie es aussieht, die Bewegung ist wichtig, reinzukommen, ohne Angst. Und dann sagt Gott ein zweites zu ihm. In dieser Bewegung sagt er zweimal, schau hin, siehe. Zweimal sagt er das. Vers 9 und Vers 10 sagt er das. Siehe, ich gebe dir mein Wort. Ich lege mein Wort in deinen Mund. Also ich sende dich zwar, du bist in Bewegung, aber ich werde mit dir sein in dem, was du redest. Also bereite dich nicht irgendwie groß vor, sondern ich bin da und ich werde dich in dem Moment, in dem du unterwegs bist, segnend versorgen mit Worten, die von mir kommen. Und ich setze dich heute jetzt schon ein. Du kommst an den richtigen Ort, an die richtige Stelle, in deine richtige Aufgabe. Ich sehe das, ich sorge dafür. Schau du hin, ich bin bei dir. Also diese Bewegung, in die wir uns hineinbegeben, die ist begleitet von der Gegenwart Gottes. Erfüllt von der Gegenwart Gottes. Ausgerüstet mit allem, was nötig ist, damit das, was zu tun ist, getan werden kann. Aber, und das ist eben das, was die Hemmung auch mit sich bringt, ist, du hast den Weg nicht selbst gesucht, sondern du gehst eben den Weg Gottes und er bestimmt, wohin die Reise geht. Jeremia soll abreißen und aufbauen. Etwas, was er von Haus aus nicht gelernt hat. Er braucht also den Mut, den Mund aufzumachen an den Stellen, wo Gott sagt, hier rede jetzt. Hier sei jetzt wachsam. Hier werde aktiv. Und da merken wir, das ist der große Unterschied zum Priester sein. Der Priester, der ist der Hirte, der den Menschen zu Gott bringt. Und der Prophet ist derjenige, der mit der ganzen Lebensader, die er hat, in die Aktivität geht. Sich vor die Könige stellt. Prophetische Zeichenhandlungen macht. Der symbolische Tätigkeiten ausübt. Und Jeremia wird da hineingenommen und wird gesagt, und du machst jetzt das. Und wir merken, dass sein Leben immer an der Hand Gottes läuft und Gott sagt, jetzt mach das, jetzt mach jenes. Und er ist so mit ihm verbunden, dass er die Kraft hat, die Dinge zu tun, die Gott möchte. Das ist der Fahrplan, den Gott dem Jeremia gibt, weil er nicht weiß, wie er die Segnung Gottes in seinem Leben real werden lassen kann. Und wenn wir jetzt diesen Text in der heutigen Zeit lesen, dann wissen wir, egal wie Gott in unser Leben hineingeredet hat, dass das, was Gott ihm sagt oder was im Psalm 139 steht, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Ich sonderte dich aus, bevor du von der Mutter geboren wurdest. Und ich bestelle dich zum Propheten für die Völker. Dass Gott uns sieht und dass Gott uns heiligt, das ist ein großes Geschenk, das wir glauben dürfen. Und dass er uns für irgendetwas im Leben bestimmt hat. Das ist auch die große Wahrheit, der wir glauben dürfen. Aber auch uns gilt dieser kleine Fahrplan, der Jeremia gegeben wird. Geh im Glauben los. Was hat mir Gott aufs Herz gelegt? Nimm dieses Wort Gottes und geh einfach los. Egal wie es aussieht, geh los. Leg die Angst auf die Seite. Vertrau ihm, dass er die Worte gibt und dass er die richtigen Begegnungen gibt, dass er uns an den richtigen Platz stellt. Er wird es tun, wenn er wirklich lebt und sein Wort gilt. Er wird es tun. Und dann hab keine Angst, auch die Dinge zu tun, die Gott sagt. Und dafür brauchen wir natürlich den Mut, loszulassen, unser das, was wir mitgekriegt haben, was wir meinen, wie das Leben zu funktionieren hat, und dann uns einzulassen auf das, wie Gott in unser Leben hineinredet. Wir sind erwählt, wir sind geheiligt, wir sind bestimmt. Jeder in seiner ganz persönlichen Nachfolge mit Gott. Und wir als seine Kinder, wir dürfen darauf vertrauen, dass er jeden einzelnen Glaubensschritt übermäßig segnet. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir von dir gesehen sind, geliebt sind, angenommen sind und dass du deine Hand auf unser Leben gelegt hast. Zur Freude, zum Wachstum, zum Staunen und für Wunder. Und du siehst, dass wir ganz oft Mühe haben, dein Wort in unsere Realitäten hineinzukriegen und nicht wissen, wie es funktionieren soll. Und dann ganz viele Argumente haben. Und da preise ich dich, dass dein Geist in aller Sanftmut leitet, dass du in Geduld an uns dranbleibst und uns in deiner Liebe bewahrst und aufrichtest. Und das bitte ich dich auch für die neue Woche, dass wir spüren und erleben dürfen, wie du uns segnest. Amen.